Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, herzlich willkommen zum Ab 21 Podcast. Na, was macht das hier mit euch? Wollt ihr auch direkt in die nächste Bar oder den nächsten Club oder den nächsten Biergarten gehen und euch so ein bis, keine Ahnung, fünf Bier oder Aperol Spritz oder Weinschorlen geben? Oder habt ihr es lieber mit synthetischen Drogen? Egal für welche der beiden Optionen ihr euch entscheidet, das richtige Alter vorausgesetzt, tut es bitte nur, wenn ihr euch absolut sicher seid und wenn ihr verantwortungsbewusst handelt. Sonst könnte nicht nur der Abend selbst, sondern auch der nächste Tag ziemlich in die Hose gehen. Stichwort Kater oder Anxiety. Was das biochemisch und auch psychologisch mit uns macht, das hören wir im hinteren Teil dieses Ab 21 Podcasts. Und zwar von der Suchttherapeutin Stefanie Bötsch. Erstmal aber lernen wir diese Frau hier kennen.
Nummer 1, ihr müsst aufstehen und aus dem Bett kommen. Nummer 2, ihr müsst raus an die frische Luft. Nummer 3, esst irgendwas richtig Geiles. Nummer 4, lenkt euch jetzt mit irgendetwas ab, was eure Gedankenspirale zum Stehen bringt. Und zu guter Letzt Nummer 5, erinnert euch immer wieder daran, dass die meisten Menschen gestern Abend genauso betrunken waren wie ihr.
Sally war das, hat uns 5 Tipps gegen den Kater bzw. Anxiety gegeben. So heißt es auf TikTok, woher der Ausschnitt ist. Welcher der Tipps bei ihr am besten wirkt und wieso sie unter den Clip geschrieben hat, dass sie bald nicht mehr trinken will, das erklärt sie uns jetzt.
Hi.
Sag mal, sagst du Kater oder Anxiety?
Also im Alltag sage ich eher Kater, aber so auf TikTok ist Anxiety relativ weit verbreitet. Kater würde ich auch eher beschreiben, die Symptome wie jetzt Kopfschmerzen oder Übelkeit. Und Anxiety geht dann schon eher in Richtung Angststörungen und auf die Psyche.
Ja, und wann hattest du eins von beidem oder die Kombi aus beidem das letzte Mal?
Oh, das müsste jetzt schon ein paar Monate her sein. Also ich kann mich jetzt gar nicht genau an einen Tag erinnern. Aber bei mir tritt es eigentlich immer auf, wenn ich ein Glas zu viel hatte.
Und was trinkst du dann zu viel? Nimm uns mal mit an so einen Abend.
Ja, natürlich Alkohol.
Ja, Alkohol. Wir haben uns gedacht, dass es nicht um Leitungswasser geht, aber welche Form von Alkohol?
Es kommt drauf an, entweder Wodka.
Mhm.
Oder
pur?
Nein, auf gar keinen Fall. Eigentlich am liebsten Skinny Bitch, das ist Wodka-Soda.
Mhm.
Oder eben Weißwein. Weißweinschorle, genau.
Mhm. Okay, und da kann auch mal sein, dass du nicht mehr mitkommst beim Zählen, ne?
Ja, also mittlerweile weniger. Früher, wo man jünger war, auf jeden Fall öfter.
Ja, jetzt, wir sprechen natürlich, wir sind beide schon in unserer Rente, deswegen können wir zurückschauen. Nein, also wir reden über die nicht so weit vergangene Vergangenheit. Beschreib mal so einen Abend, wie der bei dir so typischerweise verläuft und wo du dich dann am nächsten Tag wiederfindest.
Also natürlich, man geht irgendwie mit Freunden was trinken, vielleicht davor noch was essen und dann geht man zum Beispiel feiern oder man sitzt einfach in einer Bar oder auch ganz gemütlich zu Hause und dann, ja, trinkt man halt und irgendwann ist man dann angetrunken und am nächsten Tag wache ich dann meistens auf, nicht unbedingt mit einem körperlichen Kater vielleicht, aber eher so mit dem Gefühl, dass ich mir Gedanken darüber mache, was ich gestern alles gemacht habe, ob ich irgendwas Falsches gesagt habe. Also ich bin auch gerne jemand, der overshared, also ich rede dann viel zu viel und denke mir dann oft am nächsten Tag, oh Gott, was habe ich denn jetzt alles erzählt? Und das hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt sein müssen.
Okay, und wachst du zu Hause auf oder ist dir auch schon mal passiert, dass du in einer dir fremden Umgebung diese Gefühle hattest?
Nee, also ich schlafe immer zu Hause oder dann bei einer Freundin oder sowas. Also niemals bei irgendjemandem Fremden. Das ist auch ein ganz guter Tipp. Also sowas sollte man sowieso nicht machen.
Also du bereitest dich schon immer auf den nächsten Tag vor, wenn du weißt, heute gehe ich mit Freundinnen und Freunden aus und es könnte sein, dass ich vielleicht eine Skinny Bitch zu viel trinke. Also dass du weißt, okay, ich wach auf, könnte sein, dass ich eine Ibu brauche, könnte sein, dass ich vielleicht direkt irgendwie Hunger auf, keine Ahnung, einen Döner oder was habe oder einen Falafel oder irgendwie sowas. Und entsprechend planst du dann den Tag auch?
Also ich plane den Tag in dem Sinne, dass ich dann mir am nächsten Tag beispielsweise nicht so viele Termine reinlege oder schaue, dass ich dann später anfange zu arbeiten und dass ich einfach ein bisschen gechillter bin und nicht jetzt irgendwie sofort morgens um 7 Uhr irgendwo los muss. Aber ansonsten ist es vielleicht auch mal so, dass so ein Abend spontan entsteht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit der Intention unbedingt rausgehe, okay, morgen werde ich einen Kater haben, sondern wenn man mit Freunden unterwegs ist, kann das mal passieren. Ja. Aber nicht, dass es wirklich geplant ist.
Ja, und muss man an der Stelle auch immer wieder sagen, hier dieses Gespräch oder überhaupt dieser Podcast zu dem Thema ist natürlich kein Aufruf zum Alkoholmissbrauch. Trinkt verantwortlich oder trinkt auch gar nicht, wie ihr wollt. Aber du hattest gerade erwähnt, also habe ich das jedenfalls verstanden, dass dir das vielleicht auch ein bisschen peinlich sein könnte, was du vielleicht getan hast am Abend vorher. Gab es da mal so eine Geschichte, wo es richtig hart peinlich war, wo du am nächsten Tag am liebsten dich hättest vergraben wollen?
Ja, also ich glaube, da gibt es schon so die eine oder andere Geschichte, wo man dann vielleicht irgendwie, ja, einem Arbeitskollegen oder irgendeiner Person, mit der man jetzt vielleicht nicht ganz so dicke ist, irgendwas erzählt hat, was die Person eigentlich gar nicht wissen müsste. Oder ja, dass man dann vielleicht in einer Situation mit seinen Freunden ein bisschen zu sehr betrunken war und es aufgefallen ist. Sowas zum Beispiel. Aber ich würde jetzt sagen, dass nie etwas ganz gravierend Schlimmes dabei war, sondern dass es meistens eher der eigene Druck oder die eigenen Schuldgefühle, die man hat, einem das einreden, dass man peinlich wäre. Mhm. Also ich habe jetzt oft von meinem Umfeld gehört bekommen, dass es eigentlich nie wirklich schlimm ist, sondern es ist eher so, dass man sich das selber einredet und selber Angst hat, dass man irgendwas Peinliches oder Schlimmes getan hat.
Also du dir, wenn du sagst Mann, dann meinst du dich.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja. Bist du auch so eine Drunk-Dialerin? Also schreibst du betrunken SMS oder WhatsApp-Nachrichten oder rufst betrunken Leute an, denen du schon immer irgendwas erzählst? Ich muss dir meine Liebe gestehen.
Also das Gute ist, dadurch, dass ich jetzt schon jahrelang in einer Beziehung bin,
kann man ja trotzdem
mir
machen.
Jetzt nicht mehr. Ja, ja, das, aber dann wäre es schlimm. Nee, also früher auf jeden Fall, dass man mal betrunken den Ex-Freund oder so angerufen hat oder mal eine peinliche Story gepostet hat auf Instagram oder, keine Ahnung, irgendwie ein peinliches Foto geschickt hat. Aber mittlerweile zum Glück nicht mehr. Also ich schaue auch, dass ich mein Handy in der Regel eher in der Tasche lasse, wenn ich unterwegs bin.
Okay, also ich verstehe, du bereitest dich dann doch, auch wenn es vielleicht nicht so planvoll ist, dann auf den nächsten Tag vor, damit also die potenziellen Peinlichkeiten so ein bisschen eingedämmt werden schon vorher. Also dass das Handy auf jeden Fall irgendwie zur Seite kommt und dass du eben nicht da sitzt oder da liegst oder wie auch immer. In welchem Zustand bist du dann am nächsten Tag? Kauerst du auf der Couch oder im Bett oder befolgst du deine eigenen Ratschläge und gehst raus an die frische Luft?
Also früher definitiv nur im Bett und ich habe gar nichts gemacht, also einfach entweder Netflix oder irgendwie was angeschaut, was gegessen. Und mittlerweile gehe ich eigentlich, wenn, immer raus, aber dadurch, dass es auch nicht mehr so schlecht geht am nächsten Tag, wenn ich nicht mehr so viel trinke, dann gehe ich sowieso sofort raus. Und das ist auch eigentlich der beste Tipp, den ich geben kann, dass man trotzdem am nächsten Tag irgendetwas macht, um sich auch ein bisschen abzulenken von diesen ganzen Schuldgefühlen und diesen Angstzuständen.
Mhm, weil, und das werden wir noch im Gespräch mit unserer Suchtexpertin gleich hören, das kann sich auch sozusagen verselbstständigen. Das kann auch zu einem richtigen Problem werden, wenn man das natürlich immer und immer wieder macht und in so eine Schleife dann reinkommt. Deswegen das Ding direkt am Schopfe packen mit Sicherheit nicht verkehrt. Ich hatte ja eingangs gesagt in der Anmoderation, dass du bei TikTok geschrieben hast, dass du eigentlich nichts mehr trinken möchtest. Wie steht das um diesen Plan?
Ja, also es klappt mal besser, mal schlechter. Es ist so, dass ich mir generell Pausen immer gebe. Also dass ich sage, okay, jetzt mal für ein paar Wochen kein Alkohol. Und dadurch, dass ich jetzt auch mir dessen bewusst bin, was mein Limit ist, wo ich am nächsten Tag keinen Kater mehr habe, trinke ich eigentlich darüber sehr, sehr selten hinaus. Natürlich kann das mal passieren, aber das vielleicht maximal einmal im Jahr.
Mhm.
Ich trinke immer noch Alkohol.
Du trinkst immer
aber
noch
nicht
Alkohol.
Mehr so oft.
Ja. Was ich ja cool finde, ist, dass die alkoholfreien Alternativen immer besser werden, immer besser schmecken und man zum Beispiel bei bestimmten Biersorten gar nicht mehr so das Problem hat, dass die schlechter schmecken, man einfach dann die alkoholfreie Variante trinken kann, wenn man darauf denn Bock hat. Zum Schluss, Sally, du gehst da ja sehr offen, so haben wir dich ja auch gefunden, bei TikTok damit um. Wie ist da so das Feedback? Was sagen die Leute, wenn sie sowas hören wie von dir? Sagen die so, ey, mach mal langsam, trink mal weniger? Oder sagen sie, ja, geil, Party.
Nee, also total positiv. Die meisten sind eher dankbar, dass man solche Themen öffentlich anspricht. Denn oft ist es ja auch dann mit einem gewissen Schamgefühl verbunden, darüber jetzt gerade auch öffentlich zu sprechen, weil man macht sich natürlich angreifbar. Aber es ist eher so, dass Menschen ebenfalls dieses Gefühl haben und dann dankbar über solche Tipps sind und die dann selber auch annehmen und nicht von wegen, du hast ein Alkoholproblem oder jetzt leere ich mir richtig einen rein, sondern eigentlich eher bekomme ich das Feedback, hey, danke, dass du mal darüber offen sprichst, denn mir geht es genauso und ich werde jetzt auch darauf achten, dass ich zum Beispiel weniger trinke oder mal eine Pause mache.
Sagt Sally. Vielen Dank für deine Offenheit.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Der Tag nach so einer langen Partynacht oder nach einem wie auch immer langen Festival mit Alkohol, vielleicht auch viel, vielleicht auch anderen Drogen, so ein Tag danach kann richtig hart, richtig fies sein. Man erkauft sich den Spaß, den man ein paar Stunden oder Tage hat, mit einem fetten emotionalen Loch, das aber gerne einen Tag oder eben auch länger anhalten kann. Emo-Kater, Kater-Depression, Hangxiety. Es gibt für diesen Zustand ziemlich viele Begriffe und damit ist eben nicht das sich übergeben oder der Kopfschmerz gemeint, sondern dieses Gefühl, alles ist irgendwie Matsch, alles ist irgendwie grau, die Welt ist schlecht und man hängt mittendrin. Woher kommt das? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Stefanie Bötsch. Sie ist Suchttherapeutin und macht einen Podcast namens Psychoaktiv. Hallo Steffi.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Kannst du mal für uns Hangxiety beschreiben oder sagst du Emo-Kater oder Kater-Depression dazu?
Ich sage Emo-Kater dazu, aber ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen dran, welches Wort so im Umfeld viel genutzt wurde. Genau, und im Prinzip ist das die negative Stimmung, eventuell sogar depressive Stimmung oder ängstliche Stimmung, nachdem man konsumiert hat, eventuell auch zu viel konsumiert hat.
Und da geht es also rein um die psychische Ebene und nicht um die körperliche, die ja auch sehr fies sein kann.
Ganz genau, obwohl man natürlich auch psychosomatische Sachen hat, also so Schwitzen, Herzklopfen, was man ja dann zum Beispiel auch mehr in Richtung Angst interpretiert. Das heißt, man hat natürlich auch körperliche Symptome, die aber auch an Emotionen geheftet sind.
Ja. Welche Substanzen können das auslösen?
Ganz klassisch der Alkohol, aber auch natürlich auch viele Partydrogen wie Ecstasy oder Speed oder Kokain. Es gibt nämlich so einen Teil von Hangxiety, wo man sagt, ja okay, das kommt von der stofflichen Ebene, also je nachdem, wie die einzelnen Substanzen wirken, ist das so die Konsequenz, die nach dem Konsum auftreten. Man kann allerdings auch andere Erklärungen dafür finden. Also zum Beispiel, dass diese Partyzeit eine enorme Diskrepanz zum restlichen Lebensstil darstellt. Also zum Beispiel, ich habe ein sehr, sehr stressiges Leben und dann feiere ich. Und das ist eben so ein doller Unterschied, dass mir am nächsten Tag so schlecht geht, weil ich so total Ekstase erlebt habe, es so schön war, ich mich so verbunden und frei gefühlt habe. Und dann pralle ich wieder am Alltag auf und vermisse genau dieses Gefühl, was eben auch ja, dieses Hangxiety steigern kann.
Ja.
Eine andere Erklärung ist auch, dass genau dieser Kontrollverlust, der vielleicht auch sehr im Widerspruch zum Rest meiner Persönlichkeit steht, diese Hangxiety-Gefühle auslöst und ausmacht.
Jetzt lass uns mal vielleicht auf zwei Beispiele konzentrieren, die sehr gängig sind, würde ich mal sagen. Alkohol, die große Partydroge. Und dann gibt es aber bei den synthetischen Drogen MDMA zum Beispiel, würde ich sagen, ist auch relativ verbreitet. Was passiert da im Körper am nächsten Tag?
Dann starte ich einfach mal bei Alkohol. Da hat man gleich mehrere Aspekte, die da reinspielen können. Also auf einer Seite hat man zum Beispiel ein Neurotransmitter-Ungleichgewicht. Also Neurotransmitter sind im Prinzip unsere Botenstoffe im Gehirn, die unsere Stimmung und auch ganz viele andere Körperfunktionen mitregulieren. Und ich glaube, so das, was die meisten kennen, sind so die Glückshormone, Serotonin und Dopamin. Und wenn wir Alkohol trinken, dann ist es eben so, dass der Spiegel, dass der sinkt und dass man dann eben genau diese Stimmungsschwankungen hat, wie Angstzustände oder auch Depressionen, weil man sozusagen das erst wieder aufbauen muss, damit man wieder auf ein normales Level kommt. Bei Alkohol haben wir das gleiche noch bei GABA und Glutamat. GABA ist im Prinzip unsere Körperbremse, das macht die entspannende Wirkung und Glutamat ist unsere Aktivierung. Beim Alkoholkonsum kommt auch das in Ungleichgewicht. Am nächsten Tag möchte man das Gleichgewicht wieder herstellen. vorstellen. Und genau das kann eben auch so ängstliche Gefühle auslösen, weil dann eben Glutamat bis zu einem gewissen Grad überaktiviert ist. Dann hat man auch die Dehydration beim Alkohol natürlich mit dabei. Und man muss ja immer gucken, dass eben auch körperliche Symptome, die zum Beispiel auch sehr nah an Angstsymptomen sind, wie so ein allgemeines Unwohlsein, Angst auslöst, weil wir zum Beispiel diese körperlichen Gefühle mit Angst verbinden. Dann haben wir noch den Aspekt des Schlafs. Alkohol sorgt für sehr, sehr schlechten Schlaf. Und auch diese Müdigkeit kann dann zu Konzentrationsproblemen führen und auch zu einer erhöhten Anfälligkeit für ängstliche Gefühle oder depressive Gefühle. Man hat bei Alkohol einfach so viele Punkte, wie Alkohol auf unseren Körper wirkt, dass das eben eine sehr logische Konsequenz ist, dass es uns danach nicht gut geht.
Und was passiert bei MDMA zusätzlich oder weniger? Oder wirkt es eigentlich ganz ähnlich wie Alkohol? Also dass man gar nicht anders kann, als irgendwie in so ein Loch zu fallen?
Genau, bei MDMA steht vor allem das Serotonin im Vordergrund. Also das ist im Prinzip die gängigste Hypothese dazu, dass man so viel Serotonin ausschüttet, dass das uns einfach fehlt. Und Serotonin ist auch dafür da, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns in Balance fühlen. Und dadurch, dass so viel davon ausgeschüttet wurde, fehlt uns das einfach. Und das ist dementsprechend auch so, dass wenn ich wirklich zu regelmäßig MDMA konsumiere, sagen wir mal jedes Wochenende, was bei MDMA viel zu viel wäre, dass man sich wirklich wie so eine chemische Depression ankonsumiert, weil man im Prinzip dauerhaft im Serotonindefizit ist.
Mhm. Es hängt ja auch, würde ich jetzt denken, laienhaft so ein bisschen vom Umfeld ab, vielleicht auch von der körperlichen Grundkonstitution und natürlich auch davon, wie viel man trinkt, oder? Also wovon hängt es noch ab, wie sehr der Emokater einen am nächsten Tag belastet?
Das ist eine total schwierige Frage, das wirklich runterzubrechen. Ein großer Faktor ist, wie viel habe ich konsumiert? Aber man hört das ja auch total viel, dass es am Alter hängt. Es kann an den Genen hängen, wie man allgemein Kater entwickelt. Aber ich glaube, was auch ein ganz großer Punkt ist und was man nicht unterschätzen darf, ist, wie gehe ich allgemein mit Konsum um? Ist es für mich was, über was ich nicht viel nachdenke? So am Wochenende brennt der Helm, ohne Rücksicht auf Verluste? Oder ist es etwas, was ich sehr bewusst entscheide, so, okay, ich möchte irgendwie einen sehr wilden Abend erleben. Dafür setze ich mir verschiedene Maßnahmen schon vorab. Ich bereite meinen Katertag vor. Es ist für mich eher eine Ausnahme, eine bewusste Entscheidung. Oder ist es halt wirklich eher was, wo ich sage, okay, mein Leben ist so stressig und naja, weil ich sonst immer auch 180% gebe, muss ich halt auch beim Feiern 180% geben, weil sonst habe ich einfach keinen Ausgleich.
Das heißt, wenn man es schon krachen lassen möchte am Wochenende und natürlich an der Stelle sei gesagt, drink wisely oder konsumiert mit Vorsicht, genießt mit Vorsicht. Wenn man das tut, dann sollte man den nächsten Tag immer schon auch ein Stück weit mit bedenken und vorbereiten, ja?
Bis zu gewissem Maße auf jeden Fall. Also, dass man sich halt auch den Raum dafür gibt, weil man hat vielleicht diese schöne Erfahrung, diese ekstatische Erfahrung, aber dem Ganzen braucht es halt auch eine Erholung, ne? Und braucht eben auch den Raum. Und dass man sich den auch einfach gönnt und auch diese Erholung gönnt, damit es einem besser geht und sich auch wirklich klar macht, okay, dass es mir vielleicht heute nicht so gut geht, das hängt an dieser Erfahrung und nicht unbedingt an dem ganzen Leben, wenn man gerade an so depressiven Gedanken hängt und dann sich eben um gesundes und gutes Essen bemühen, vielleicht mal einen Spaziergang machen und schauen, dass es einem wirklich gut geht am nächsten Tag.
Ja, und während des Konsums, was ist mit dem viel beschriebenen Zwischenwasser beim Alkoholtrinken zum Beispiel? Ist das eine Urban Legend oder ist das sinnvoll tatsächlich?
Wir haben ja schon gelernt, dass eben Teil des Emokaters durchaus die Dehydration ist. Dementsprechend Zwischenwasser immer eine gute Idee, auch bei MDMA, allgemein bei Substanzen. Grundlegend aber natürlich besser, wenn ich weniger trinke und mehr Orientierung behalte beim Konsum.
Okay, also Zwischenwasser immer gut. Was ist mit, ich sag mal, Gegenkonsum, also ein Konterbier am nächsten Tag zu trinken oder sich dann doch nochmal einen zu drehen und zu sagen, ah, jetzt obendrauf noch das wird schon irgendwie helfen.
Das ist halt auch erstmal sehr kurz gedacht. Natürlich kann es gut sein, dass das kurzfristig erstmal hilft, aber häufig verschiebt man den Kater, verdeckt den Kater und ja, kommt auch in so eine Dynamik rein, die auf lange Sicht eher ungünstig ist, weil man im Prinzip sich nicht mehr den Konsequenzen des Konsums stellt, sondern versucht einfach alles zu überdecken. Und dementsprechend habe ich das auch in der Praxis sehr, sehr häufig, dass sich daraus tatsächlich im ungünstigsten Fall Doppelabhängigkeiten entwickeln. Also, dass man auf Kokain oder eben andere sehr aktivierende Substanzen immer auch noch den Cannabiskonsum mit draufsetzt oder den Benzodiazepinkonsum mit draufsetzt und dass sich das gegenseitig verstärkt und nicht mehr gut zu trennen ist. Das heißt, nein, auf gar keinen Fall gegenkonsumieren. Es ist wichtig, auch sich damit auseinanderzusetzen, auch als Teil der Reflexion des eigenen Konsums. Das ist die Reaktion von dem, was ich mit meinem Körper gemacht habe. Wie geht es mir mit der Reaktion und was für Konsequenzen ziehe ich daraus?
Ja, ich hatte eingangs ja schon gesagt, du bist nicht nur Suchttherapeutin, sondern hast ja auch einen Podcast zu dem Thema. Ich nehme mal an, du bekommst da auch viel Rückmeldung von deinen HörerInnen, die wahrscheinlich auch selber KonsumentInnen sind, egal ob Alkohol oder irgendwelche anderen Drogen. Haben denn Leute schon geschrieben oder dass du es aus deiner Praxis kennst, dass die sagen, so dieser Emo-Kater, der reißt mich immer so dermaßen runter, deswegen höre ich jetzt ganz auf mit Alkohol, mit Drogen?
Ja, das ist mir sowohl von Hörer und Hörerinnen schon zurückgemeldet worden, als auch von Klienten, dass das Kosten-Nutzen-Prinzip einfach nicht mehr ausreicht. Also man sagt, ja, okay, ich habe vielleicht diesen Abend, aber zum Beispiel auch bei MDMA, dass meine depressive Verstimmung danach immer und immer länger wird. Es war vielleicht am Anfang der Morgen vom nächsten Tag und ist inzwischen 4 Tage lang. Das reißt mir einfach ein Loch in mein Leben. Oder auch beim Alkohol, wo ich sage, mir geht es immer so elend, auf der einen Seite psychisch, aber auf der anderen Seite auch physisch. Das lohnt sich einfach nicht mehr. Meistens geht aber natürlich auch ein bisschen damit einher, dass die Kontrolle des Konsums der Person eher schwer fällt, dass man sich dann entscheidet, okay, dann lieber gar nichts. Da bin ich selbst ehrlich zu mir. Jedes Mal bleibt es halt dann doch nicht bei den 2 Bier, die ich mir vorgenommen habe. Dann ziehe ich lieber die komplette Reißleine.
Sagt Stefanie Bötsch, Suchttherapeutin und Podcasterin. Podcast heißt Psychoaktiv. Ich danke dir.
Ich danke dir.
So, jetzt wirst du also, wie ihr euch vorbereiten müsst, wenn ihr das nächste Mal zum Glas oder zu sowas auch immer greift. Der nächste Tag kann böse enden, aber wenn ihr das beachtet, was wir eben gelernt haben, dann kann es vielleicht sogar ein ganz interessanter Tag werden, sage ich mal. Lasst uns gerne wissen, wie es gelaufen ist. Schickt uns eine Mail oder eine Sprach- oder Textnachricht bei WhatsApp. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes direkt unter dieser Folge. Ich bin Dominik Schottner und selten passt es so gut wie in diesem Fall. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21 auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.